Werbung!
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Benno!
Benno? Ich war jetzt auf was anderes eingestellt. Was ist los?
Ja, wir müssen doch noch drüber reden. Über das Lindenstraßengate. Es gab sehr, sehr viele Zuschriften.
Ach so, ja.
Ja. Per Maultierpost via Gran Sasso kamen Beschwerdebriefe und natürlich per Mail, per Fax, per Post, per Zurufen, per Anrufen, per WhatsApp-Nachrichten. Ja, Andi Zenker ist nicht tot. Er ist nicht an HIV gestorben, an AIDS gestorben, sondern es war Benno Zimmermann, der erste Ehegatte von Frau Zenker. Es tut mir schrecklich leid. Ja. Aber weißt du, es ist auch so, man sollte nicht mit Wissen prahlen, das man nicht hat. So ist es einfach.
Es ist echt so deprimierend, was wir lassen hier immer die Experten raushängen. Ja. Und zu keinem Thema mobilisieren wir die Leute zu sehr, wie wenn du einen falschen Lindenstraßennamen sagst. Alles andere kümmert die Leute überhaupt nicht.
Nein, du kannst alles behaupten, du kannst alles sagen, aber wenn ich sage, hier, der eine, der ist doch an der Lustseuche hier gestorben. Zack, sofort 150 Mails und Leserbriefe.
Dass ich David Jonathan gesagt habe, statt Jonathan David, eine Mail kam dazu, eine. Aber Lindenstraße, wasch, alles voll, ganze Postfach voll, ganze Jute-Sack.
Wir hören jetzt erstmal die Anfangsmelodie der Lindenstraße und direkt dann, nein, Quatsch, wir hören natürlich unsere Anfangsmelodie mit der Gitarre, die möglicherweise fast klingt wie die Anfangsmelodie der Lindenstraße. Und danach sprechen wir noch mal ganz kurz über die Lindenstraße, denn ich habe noch ein kleines Ranking gemacht und ich wollte dich fragen, was du davon hältst.
Football unites us all.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Jetzt ist er wieder da.
Der 12. Tag.
Das war einstudiert.
Glaube ich's denn?
Damit hat keiner gerechnet.
Es ist unglaublich, was hier passiert.
So, jetzt. Philipp, das ist Quatsch. Das klang nicht die Bohne wie die Anfangsmusik der Lindenstraße.
Ja, doof gelaufen.
Wir sollten auch erstmal ein bisschen Fußball machen.
Ja, pass mal auf. In der Mitte. Dann machen wir es tatsächlich in der Mitte des Podcasts als kleiner Break, als kleiner Aufatmer, Durchschnaufer, als Muntermacher, wie wir es früher immer genannt haben.
Lieber als Muntermacher.
Ein Muntermacher. Aber zunächst mal das pralle Programm Fußball, denn es gab 3 Spiele bisher und gerade eben erst ist das Spiel der Kap Verde zu Ende gegangen und es gab wieder mal eine gelinde Sensation, denn alle hatten gedacht, das gibt das große Schlachtfest und das war nur ein einmaliges Erlebnis, dass man unentschieden gegen die Spanier geholt hat, aber gegen die Urus hat es wieder geklappt.
Historisch das erste WM-Tor der Kap Verden, das klang so.
Also da braucht es auch einen ganz schönen Knallfrosch, denn das sind knapp 30 Meter. Uruguay stellt eine 3-Mann-Mauer, 2-Mann-Mauer. Einer steht da so ein bisschen mit Abstand daneben, Montero zur Ausführung da, vielleicht auch López Cabral. Das wäre die Nummer mit links. Nee, da kommt einer aus dem Rückraum. Schuss, Tor! Tor für die Kap Verde, 1:0. Kevin Pina. Flach, rechts, unten, rein. Und es rächt sich, dass Uruguay nur eine 2-Mann-Mauer stellt. Muslera im Tor, Uruguay sieht nicht gut aus. Und wir schreiben WM-Geschichte.
So, dieses Tor hören wir heute 2-mal aus unterschiedlichen Perspektiven. Denn das war der Ton der Hörfunkkollegen von der ARD Sportschau, die jedes Spiel im Stream übertragen. Jetzt hören wir aber noch die ARD-Übertragung und Almut Schuld bleibt bei diesem Tor völlig die Luft weg.
Und das ist die Führung. Im Rekordspiel lässt Muslera den durch. Kevin Pina kann sein Glück gar nicht fassen. Und das ist Mama Rosinha. Die Reise hat sich gelohnt. Glaube ich's denn?
Damit hat keiner gerechnet. Aber manchmal muss man einfach das Herz in die Hand nehmen und sagen, ich hau das Ding jetzt drauf.
Kevin Pina mit dem ersten WM-Tor für Kap Verde.
Vielleicht sollte sich Almut Schuld mal eines kleinen Sanatoriums aufhalten unterziehen oder möglicherweise mit mir im LKW mal ein bisschen rumsitzen in Amerika und mit dir zusammen einen Podcast machen, damit wir endlich diese Scharte auswetzen können, auf die ich immer wieder gerne hinweise. Aber bleiben wir beim Fußball. Die Urus unter Marcelo Bielsa, sie sind enttäuscht. Sie sind zwar Gruppenzweiter gerade, aber mit zwei mickrigen Unentschieden. Das war so nicht geplant, ne?
Nee, man denkt ja, okay, Kap Verde, die haben gegen Spanien echt überrascht, aber Uruguay konnte sich das ja angucken. Die wissen jetzt, dass sie da ein bisschen anders rangehen müssen an das Spiel. Sie wissen auch, dass das kein Kanonenfutter ist. Und trotzdem haben sie eigentlich keine Mittel gefunden. Also sie haben dann zwar das Spiel noch bis zur Halbzeit erstmal gedreht zwischenzeitlich und 2-1 geführt. Und da dachte man schon, okay, jetzt gewinnen sie wahrscheinlich 4-1. Aber dann gab es erstens noch einen katastrophalen Abwehrfehler zum 2-2.
Ugarte versucht und wieder ist er ganz frei. Canovio. Agustin Canovio. Dreht das Spiel vor der Pause.
So, dann stand es also 2-2 und das war auch verdient. Also es war auch so, dass Uruguay auch echt kaum Mittel hatte. Also die Kapverden, muss man sagen, haben das toll gemacht. Sie wirken sehr limitiert. Also denen springen mal die Bälle weg. Das ist auch ganz viel Mentalität dabei und ganz viel Wollen und sich bemühen. Aber es ist keine Mannschaft, die eigentlich normalerweise eine südamerikanische Fußballnation in Bedrängnis bringen sollte. Taten sie aber. Und bei Uruguay ist es so, bei Uruguay habe ich gedacht, Uruguay ist echt das Belgien Südamerikas. Also jedes Mal denkt man echt gute Einzelspieler und eigentlich müssten die auch mal irgendwann weit kommen, aber wird dann eigentlich nie was, weil irgendwann stoßen sie doch immer wieder an ihre typischen uruguayanischen Grenzen.
Und da muss man einfach mal den Hut ziehen vor den Kapverden oder Kapverde einfach nur. Die kapverdischen Inseln sind es, glaube ich. Da muss ich auch gleich nochmal klugscheißen. Irgendwann haben die Leute ja immer gesagt, die Färöer-Inseln. Aber die Färöer heißen, glaube ich, schon Schafsinseln. Mhm. Habt ihr wieder was gelernt? Ja. Auf jeden Fall war das blitzsauber und es reihte sich ein in große Tippspielkatastrophen für viele, 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 viele deutsche Anhänger, die einfach mal durchgetippt haben bei Kicktipp und anderswo. Es ist alles nicht zu tippen. Es ist alles nicht vorherzusagen. Das 2-2 hatten sicherlich nur 0,5% aller Leute auf dem Zettel. Also es ist eine schwierige WM für alle, die was vorhersagen wollen.
Wo wir noch bei lehrreichen Dingen sind. Wir haben eine Mail bekommen von Max aus München, der gefragt hat, und zwar hat er das eben ziemlich genau zum Anpfiff geschickt, warum haben die Uruguayer eigentlich 4 Sterne auf dem Trikot? Denn sie waren doch nur zweimal Weltmeister, 1930 und 1950, auch schon lange her. Es liegt daran, dass sie die beiden letzten olympischen Fußballturniere gewonnen haben, bevor es die erste WM gab. Und das waren auch FIFA-Turniere. Das war sozusagen der Ersatz für eine Fußball-Weltmeisterschaft, als es doch keine gab. Die haben in Amsterdam und Paris 24 und 28 die olympischen Turniere gewonnen. Und deswegen haben sie 4 Sterne, obwohl sie eigentlich nur zweimal Weltmeister waren. Nochmal was gelernt.
So, und eben hast du gesagt, Uruguay ist das Belgien Südamerikas. Und das stimmt schon. Wobei Belgien quasi auch das Uruguay Europas ist, möchte man sagen.
Einfach mal feststellen. Es ist spät. Es ist, entschuldigt, zu Hause, es ist spät.
Ja, aber sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen es nicht hin. Sie haben gegen den Iran nur 0-0 gespielt. Das war ein Achtungserfolg für den Iran. Aber für Belgien war es wieder mal die Erkenntnis, die goldene Generation, sie ist abgetreten und all die alten Lemuren, die da noch rumlaufen, von Kevin De Bruyne über Courtois und andere, ja, sie sind über ihren Zenit hinaus. Es war ein ganz, 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 ganz müder Auftritt. Man biss sich quasi so die Zähne aus. Das lag natürlich einerseits an diesem wunderbaren iranischen Keeper, da sind wir wieder bei den herausragenden Torhüterleistungen. Ali Serra Bayranwand, der hat wirklich alles weggefischt, also war jetzt nicht ganz so gut wie Tim Howard und der andere Kollege gestern, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aber das war ein heldenhafter Abwehrkampf und die Iraner angesichts der Bedingungen, unter denen die da trainieren und immer wieder anreisen und dann hektisch nach der Pressekonferenz des Trainers sofort wieder zurück müssen nach Tijuana, ist das nicht so schlecht, zweimal unentschieden gespielt zu haben.
Nee, und wir haben auch eben im Vorgespräch schon gesagt, wir sind beide angetan von den Torhüterleistungen, weil es gibt wirklich durchweg gute Torhüter bei diesem Turnier, kaum irgendwelche schlimmen Gegentore, weil irgendeiner das gar nicht kann, sondern sehr viele herausragende Torhüterleistungen, deswegen unter anderem auch viele Überraschungen von Mannschaften, die eigentlich rettungslos unterlegen sind. Iran, habe ich mal geguckt, die hat in der ersten Halbzeit 19% Ballbesitz. So was habe ich überhaupt noch nicht gesehen. 81% Ballbesitz Belgien. Am Ende 23-7 Torschüsse für Belgien. Am Ende waren es dann nur noch 70% Ballbesitz. Aber Iran hat wirklich vor allem den Torwart zu bieten gehabt. Und noch eine ganz wichtige Frage ist, wo ist doch per Mail gekommen, dass einer unserer Leser gefragt hat, warum denn eigentlich die iranische Hymne ausgepfiffen wird. Das sei doch unsportlich von den Amerikanern. Aber Philipp, es waren gar nicht die Amerikaner, die da gepfiffen haben.
Nein, es waren die Exil-Iraner. Es gibt in Los Angeles und drumherum in der Umgebung eine riesige, gigantische exil-iranische Community, die qua Konstruktion natürlich eine größere Problematik mit dem aktuellen iranischen Regime haben, wo auch immer gefragt wurde, was wird wohl passieren, wenn die Iraner dort spielen, wird es viele Protestkundgebungen geben, wird die alte persische Fahne gezeigt, wird es Pfiffe geben und das ist dann quasi so der symbolische Akt, dass die Nationalhymne, die iranische, ausgepfiffen wird. Aber während des Spiels, muss man durchaus sagen, gibt es Unterstützung für die Mannschaft. Also die hocken da nicht alle nur und sind ein bisschen bockig. Beim zweiten Spiel gab es jetzt immerhin mal Auseinandersetzungen zwischen Fans und Ordnungspersonal. Ein Mann hat sogar versucht, nach dem 0:0 auf den Rasen zu gelangen und hatte dann auch noch ein Shirt an, auf dem die iranische Fahne aus der Zeit vor der islamischen Revolution, also die persische Fahne, zu sehen war. Aber so richtig klar war, ob das jetzt wirklich gewalttätiger Protest war oder einfach nur ein öffentlichkeitswirksames Aufbegehren, ist nicht so ganz klar. Aber die großen Proteste, das muss man eben auch sagen, die sind bisher ausgeblieben. Also es gab keine Massenkundgebung.
Und ich habe gehört von den Korrespondenten aus Los Angeles, dass die gesagt haben, okay, während der Hymne gibt es da echt ein Gegeneinander und es gibt ganz viele Proteste und sich behaken. Aber in dem Moment, wo das Spiel anfängt, sind die alle Iraner und stehen wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft. Und die hatten wirklich ein halbes Heimspiel gegen Belgien. Und auffällig ist auch noch, oder was heißt auffällig, schön war, sie haben ein Tor geschossen, ein sehr schönes Tor. Und zwar war das einstudiert, aber es wurde aberkannt.
Rezaian ist auch noch mit vorne dabei, macht jetzt ein paar Schritte. Ich gehe mal davon aus, dass es Ramin Rezaian macht. Nein, natürlich nicht durchgesteckt. Achtung, aus 10, 11 Meter der Schuss und das Tor! Mehdi Taremi! Das war einstudiert! Die Schlitzohren vom Iran, was machen die denn da?
Ja, es war einstudiert, weil es ja hin und wieder vorkommen soll, dass Dinge trainiert werden, dass möglicherweise Abläufe, Passfolgen oder möglicherweise auch Freistöße einstudiert werden. Das ist immer mal wieder so ein Kniff, dass das ein Reporter mal sagt, jetzt habe ich was gemerkt. Leute, ich erzähle euch was.
Ja. Ja. Pass auf, über Spanien können wir relativ knapp reden. Spanien, Saudi-Arabien, ganz klare Angelegenheit, hoher Sieg und Spanien dann da doch wieder so, wie man sie kennt. Interessant ist das aber für die Tabelle insgesamt, weil nämlich jetzt Kap Verde gegen Saudi-Arabien spielt, mit einem Punkt mehr, und Uruguay muss gegen Spanien spielen und Uruguay ist punktgleich mit Kap Verde. Das heißt, wenn Kap Verde einen Punkt holt gegen Saudi-Arabien und Spanien schlägt erwartungsgemäß Uruguay, dann wird Uruguay Gruppendritter und Kap Verde zieht als Gruppenzweiter in die nächste Runde ein mit 3 Unentschieden, wenn sie es schaffen sollten. Kann passieren.
Ich muss gestehen, ich habe eben schon aufgehört, dazu zu hören, weil klingt alles so wahnsinnig mathematisch und komplex.
Ja.
Und du hast dich den ganzen Vormittag über in deinem Hotelzimmer in der Türkei, ja. Merhaba Arn, Inshallah. Merhaba Arn. Hast du dich mal reingefuchst in die ganze Thematik, aber du bist überhaupt nicht weitergekommen. Schlimm. Ich dachte, dass du, weißt du, das ist ja sonst so, wenn du mal in so ein Mathebuch guckst und so 2-3 Lektionen mal durchdenkst, dann weißt du hinterher ein bisschen mehr, aber du wirkst nach wie vor so ratlos wie vorher.
Ja, es wirklich, ich finde ganz schlimm, dass wirklich das eine weitere Begleiterscheinung, das ist eine weitere Begleiterscheinung dieser WM ist, dass durch die vielen, vielen Teilnehmer es so viele Möglichkeiten gibt, wer da gegen wen spielen könnte in der zweiten Runde. Es ist zum Beispiel so, es gibt eine fantastische BBC-Seite mit einer großen Übersicht, wer schon wie weiter ist und wer gegen wen spielt und wer voraussichtlich gegen wen spielt. Aber da siehst du dann, dass nach dem aktuellen Stand, das war also vor den Abendspielen, da war Neuseeland zwischendurch als Gruppenerster Gruppe G gelistet. Das werden sie natürlich nicht bleiben. Aber da war klar, sie spielen dann gegen Tschechien, die Dritter der Gruppe A sind, weil Neuseeland gegen die Gruppendritten aus A, E, H, I oder J spielt. I oder J sind höchstwahrscheinlich nicht dabei als beste Gruppendritte. Dann hätten sie eigentlich Tschechien, Ecuador oder Saudi-Arabien, die waren vorhin noch Gruppendritter. Aber hier steht, nee, spielen gegen Tschechien. Warum nicht gegen Ecuador? Ecuador wiederum könnte theoretisch auch noch gegen 3 andere Mannschaften spielen. Deutschland wiederum stand in manchen Übersichten als spielen aktuell gegen Schottland. In anderen Übersichten aber auch, könnte auch Schweden sein. Deutschland würde dann gegen den Dritten der Gruppe C spielen, obwohl sie gegen A, B, C, D oder F spielen. Warum gegen keinen der anderen Gruppen Dritten? Pass auf, und jetzt.
Ja, ist doch verrückt alles.
Ganz kurz Impulsvortrag. Ich muss euch das mal eben zitieren hier. Vielleicht geht ihr ein bisschen spazieren, während ich versuche, das zu erklären. Offizielle Erklärung jetzt. Es gibt eine Tabelle, in der nur die 12 Gruppendritten drin sind. Die besten 8 von ihnen kommen weiter. Das ist klar. Es gibt nun die Frage, aus welchen 8 Gruppen diese 8 Teams kommen. Ein Beispiel. E, J, I, F, H, G, L, K. Bei 12 Gruppen, und jetzt wird's interessant, gibt es 495 unterschiedliche mögliche Kombinationen, wer gegen wen spielen könnte. Bei der EM mit 6 Gruppen waren es mal 15 Kombinationen. Daran sieht man, was exponentielles Wachstum zu tun hat. Also bei diesen entsprechenden Mehrmannschaften sind es auf einmal 495 Kombinationen. Die Übersicht hier am Ende der Regularien auf sage und schreibe 18 DIN A4 Seiten, kann man nachschlagen, 18 DIN A4 Seiten, da wird dann erklärt, wer gegen wen spielt. Das Ganze geht jetzt hier noch seitenweise weiter. Ich finde es schwierig.
Wie wäre es, wenn du uns das einfach mal ausdruckst und zum nächsten Podcast mitbringst und ein kleines Referat nochmal hältst? Ja. Ich muss sagen, ich bin komplett raus bei dem ganzen Thema. Es ist alles immer noch mal komplizierter geworden und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, bei einer alten WM mit 32 Teilnehmern würden wir jetzt uns schon aufs Achtelfinale vorbereiten.
Ja.
Jetzt geht dieser ganze Bums nochmal 10 Tage weiter und dann kommt die zweite Runde, die ominöse zweite Runde, wo wir uns sehr viele Hörer schon wieder hatten, die sagten, ja, das ist mir aber nicht präzise genug, das möchte ich doch nochmal anders haben. 16-Finale ist auf jeden Fall noch deutlich präziser. Also das ist ja nur Quatsch. Also zweite Runde tut's genauso. Dass es so wahnsinnig lange dauert, finde ich mega nervig. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Ich glaube, die WM ist wie so ein Swingerclub, weißt du? Erst so Gruppensex und dann geht's in die Separés. So, Jingle, im Achtelfinale Jingle. Oder im Sechzehntelfinale.
Ich möchte das Jingle.
Dödel content, da war wieder Dödel content.
Ich komme aber noch mal zum Thema Termine und so weiter.
Bleib doch mal bei meiner Bums-Metapher. Ja. Kannst du das nachvollziehen?
Nein, ja, später. Nein, Marc hat uns geschrieben. Marc hat nämlich, ist etwas verunsichert. Er sagt, nach aktuellem Stand ist es so, dass schon einen Tag nach dem letzten Gruppenspielen das erste 16-Finale kommt. Und man weiß doch aber, wenn das Spiel ist, noch gar nicht, also einen Tag vorher weiß man auch noch gar nicht, welches endgültig die Gruppen Dritten sind. Das heißt, es kann sein, dass du nur ganz kurze Pause hast. Ich habe keine Ahnung. Die FIFA wird das wieder so darstellen, als würde das alles gewollt und als hätte man an alles gedacht. Aber es kann theoretisch sein, dass Mannschaften sehr wenig Pause haben zwischen ihren Gruppenspielen und ihren 16-Finalspielen. Wo wir gerade bei Mails sind und du warst gerade beim Swingerclub. Martin von Unterwegs. Ich weiß nicht, ob das sein richtiger Name ist. Wahrscheinlich sehr adliger. Martin von Unterwegs. Ja. Martin von Unterwegs Martin hat uns geschrieben, er kennt das Wort anpimmeln, vor allem im Zusammenhang mit ekligen Bundeswehrritualen junger untervögelter Männer. Das ist eine Mail, die können wir vernachlässigen, aber ich wollte das trotzdem mal vorgelesen.
Aber so ist es ja auch.
Dödel Content, Dödel Content, da war schon zum zweiten Mal Dödel Content.
Ja, so ist es ja auch. Die klassische Grundausbildung. 8 harte Wochen, sind es nur 8 Wochen? Ich glaube ja, ne? In denen du dann Steinrucksäcke schleppst und nachts raus musst und möglicherweise auch ein bisschen in der Kabine, in der Stube rumschwaffelst. Kann doch sein.
Ja gut, jetzt sind wir dabei bei dem Thema. Jetzt müssen wir es, glaube ich, noch zu Ende bringen. Es hat uns noch jemand eine sehr interessante Mail geschrieben. Und zwar, wo habe ich das denn hier? Es gibt auch in Frankreich einen Ausdruck für Swaffeln und für Anpimmeln. Ich finde Anpimmeln ist viel schöner als Swaffeln.
Ja.
Tobias hat uns geschrieben, es gibt auf Französisch das Wort Biflé. Biflé quelque. Das heißt, jemand mit dem Schwanz ohrfeigen.
Da war nun schon zum dritten Mal.
Und ich möchte mal sagen, exakt so war es früher im Landschulheim, auf Wangerooge.
Ja.
Ne, da fuhren wir Bielefelder immer hin und da wurde genau diese Praxis immer mal wieder gezeigt in Zimmer 3, 5, 7 und 9, was ungefähr klingt wie die Gruppen, wo der Gruppendritte dann möglicherweise gegen Deutschland spielt.
Ich möchte das alles nicht wissen, Philipp.
Werbung!
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem oder sogar automatisch per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Werbung Ende.
Wir müssen jetzt mal kurz den großen Deutschlandkomplex abarbeiten. Nach wie vor tobt ja die Diskussion, hat Julian Nagelsmann das jetzt endlich eingesehen, dass der Dennis Unna von Beginn an kommen muss. Er selber hat sich sibyllinisch ausgedrückt, equilibristisch hat er sich ausgedrückt und hat gesagt, ja, das wäre ja auch vielleicht mal eine ganz gute Idee, so sinngemäß. Ist das zu wenig? Muss er jetzt sagen, Dennis, zieh dich um, ich bringe dich von Anfang an?
Ich glaube, ja, ich glaube, er wird einfach daran nicht mehr vorbeikommen. Nächstes Mal spielt er und gut ist. Also da wird nicht mehr viel drüber diskutiert, da wird nicht mehr viel rumgeeiert. Ich glaube, der wird einfach spielen und da wird es auch keine großen Diskussionen mehr geben. Und ich meine, er stellt sich ja von selbst auf. Du kannst ja nicht so weiterspielen und den dauernd draußen lassen.
Ja, aber weißt du, was ich gedacht habe? Eigentlich ist dieses relativ bedeutungslose Spiel gegen Ecuador eigentlich sogar ein ganz guter Test. Da kann er den jetzt nämlich von Beginn an spielen lassen und wenn das nicht funktioniert,
dann ist er raus.
Möglicherweise nicht so gefährlich, dann ist er wieder raus. Dann kann der alte Fußlamme Leroy Sané wieder rein. Ist doch auch schön. Also ich glaube, er ist eigentlich sogar in einer ganz komfortablen Situation. Ohnehin ist es jetzt so, dass die Euphorie inzwischen wieder groß ist. Selbst Uli Hoeneß, der meckernde Patron vom Tegernsee, ist umgeschwenkt. Große Bildschlagzeile. Er lobt Nagelsmann, nämlich für diese beiden Einwechslungen, insbesondere von Amiri und von Undav. Das hat er toll gemacht. Und wenn dann eine Mannschaft zusammenwächst, das ist ja gut. Auch wie ein Fähnchen im Wind. Uli Hoeneß erstmal eine große Schlagzeile wieder. Allgemein ist die Stimmung richtig, richtig gut. Ich muss aber da auch nochmal sagen, weil ich auch dann nochmal so ein bisschen die Gelegenheit hatte, mir die ganzen Experten anzuschauen. Ich finde es wirklich schade. Ich finde es wirklich schade. Und es fehlt mir richtig, dass es so wenige ruhige, unabhängige, vielleicht hin und wieder auch mal kritische Experten hast, die nicht sich nur als die erste Fankolonie der deutschen Nationalmannschaft begreifen. Finde ich auch, dass Jürgen Klopp sich keinen Gefallen tut, Thomas Müller keinen Gefallen tut. Da gab es dann schon wieder Videos, wo die sich abklatschen untereinander mit den Spielern. Ich finde, Experten sollten einfach schauen, dass sie ein bisschen mehr Distanz zum Gegenstand haben. Mich hat das früher, das haben wir ja schon in vergangenen Folgen immer gehabt, total genervt, wenn irgendwie die Leute auch so Aktien da drin haben, wie Michael Ballack mit Lennart Kahl und so weiter. Aber ich finde auch, Klopp und Müller sollten sich von der Mannschaft fernhalten, um dann hin und wieder auch mal was Kritisches sagen zu können.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt anscheinend auch sehr unterschiedliche Meinungen darüber, welche Form von Atmosphäre man da am liebsten hat. Also es wird ja sehr viel gewitzelt bei Magenta.
Ja.
Ne? Weil wenn Müller und Klopp da aufeinandertreffen und so, die versuchen das manchmal schon ein bisschen einzudämmen mittlerweile, aber es wird sehr viel gekalort, sehr viele Sprüche gemacht, sehr viel gekichert. Und bei ARD und ZDF sind ja schon etwas seriös, in Anführungsstrichen seriösere Leute am Werk. Aber das manchen Leuten dann auch wieder zu seriös. Also ich finde auch, ich habe das Gefühl, so das richtige Maß habe ich für mich noch nicht gefunden. Manchmal geht mir Magenta auf den Sack und manchmal gehen mir die anderen nicht auf den Sack, aber sind mir irgendwie zu dröge und zu steril da auf den Sofas und so weiter. Ich finde, so die richtige Super-WM-Sendungsatmosphäre ist noch nicht so ganz entstanden.
Ja, aber da kann man einfach nochmal einen Rückblick machen. Man muss das nicht zu sehr verklären, was sie da 2006 gemacht haben. Aber da hat die Mischung gestimmt. Da war ja noch Urs Meier dabei. Der war nicht ununterhaltsam, aber der war im Vergleich zu Jürgen Klopp jetzt irgendwie nicht der große Rhetoriker, nicht so brillant, aber war eher ruhig. Kloppo war auch noch nicht so der Bundeskloppo und der Bundesgute-Laune-Bär, der jetzt gerade ist. Das hat besser funktioniert. Also möglicherweise sind die auch zu sehr Kalauer-technisch doppelt besetzt, Müller und Klopp. Also wenn du neben Klopp noch jemanden hättest, der das Ganze ein bisschen ruhiger angehen würde, der auch nicht die ganze Zeit nach dem nächsten Handschlag mit den aktuellen Nationalspielern gieren würde, würde es möglicherweise sogar besser funktionieren. Also vielleicht mal ein Appell sogar, kann man ja auch mal sagen, korrigiert euch. Versucht das mal noch ein bisschen anders zu machen. Sagt ihr es einfach mal, Freunde, ja, ist super, wenn ihr Weltmeister werdet, aber wir sind ja mehr erstmal Experten. Wir kommentieren und wir sind auch mal kritisch. Also dieses Unterhaken und sagen, wir sind doch alle hier, damit wir Weltmeister werden. Das funktioniert für mich nicht. Ja. Das muss ich sagen. Und klar, wie du sagst, zu dröge soll es auch nicht sein. Ne? Per Mertesacker sieht für mich natürlich immer so eine Mischung aus wie Buchhalter und Schlucke, aber er ist manchmal auch ein bisschen zu sehr Buchhalter. Ich finde, da könnte er durchaus auch ein bisschen mehr Emotion zeigen, aber das ist mir im Zweifelsfall doch lieber als die Kalauerei.
Weißt du, wer mir leid tut?
Jetzt kommst du.
Die drei WM-Maskottchen. Die spielen doch überhaupt keine Rolle, oder? Die tauchen nirgendwo auf. Normalerweise siehst du immer irgendwo große Maskottchen durchs Bild hopsen oder siehst sie in riesen Kostümen durch die Straßen laufen. Und ich konnte mir nicht mal merken, wie die heißen. Die heißen Maple, Sayu und Klatsch. Die spielen keine Rolle.
Sie sollen ja die drei Wappentiere der drei Teilnehmerländer, der drei Austragungsländer symbolisieren. Aber irgendwie wirken die auch nicht, als ob die sich so wahnsinnig gut untereinander verstehen. Da verstehen sich Kerner, Kloppo und Müller deutlich besser als die drei Maskottchen. Das kann ja auch nicht sein. Ja. Und die sind auch nicht so Sympathieträger.
Nee.
Also ich mag dann am Ende doch die Maskottchen, die so ein bisschen knolliger daherkommen, die möglicherweise auch mal über die eigenen Beine stolpern. Da kann ich immer nur wieder sagen, das große Trauma bei mir ist ja wirklich das eigene Maskottchenrennen, das wir damals veranstaltet haben, 2009, ja. Wo Ritter Keule und Lohmann aus Bielefeld, das habe ich glaube ich schon erzählt, und hat hier der Paderborner Typ, der die Laufschuhe mitgebracht hat, irgendwie gewonnen. Also ich mag sympathische, tumbe, etwas unbeholfene Maskottchen mag ich am allerliebsten.
Aber du hast auch so da wieder gemerkt, die FIFA macht einfach zu viel, machen sie drei Maskottchen, vielleicht haben sie auch so im Kopf, können wir dreimal so viel Maskottchen verkaufen, weil jedes Land sein eigenes kauft und so weiter. 1994, Striker, der Hund, den mochte ich bei der ersten WM in den USA. Das war noch ein Maskottchen.
Ja, aber weißt du, was der größte Sündenfall war? Das war das 2002er Maskottchen. Das waren ja auch mehrere und die sahen alle wie so also Kaulquappen aus. Zing, das waren so sphärische Viecher.
Die sahen wie so Tropfen aus einer Zahnpastatube, ne? So ein bisschen.
So nämlich. Pass mal auf, wir machen jetzt kurz einen Break, denn jetzt müssen wir ganz kurz mal mit der Lindenstraße. Ja. Das hat ja bei mir...
Ich habe das alles hier...
Das hat mir selber wehgetan.
Ich habe ja keinen Drucker mit dir,
oder? Es hat mir selber wehgetan.
Ich habe handschriftlich alles aufgeschrieben, was unsere Leser und Leserinnen uns angemerkt haben und ich werde das gleich gerne zusammenfassen.
Bitte, okay.
Aber vielleicht möchtest du erst was zu deiner Verteidigung noch vortragen.
Ich möchte mal sagen, ich glaube, ich habe einfach das Bild gehabt von der trauernden Gabi Zenker. Und man hat ja zumindest die Verbindung, das möchte ich ehrenrettend sagen, Andi Zenker war ja der zweite Mann von ihr, nachdem Benno Zimmermann gestorben ist.
Ja.
Ich wusste es irgendwie auch, dass Benno Zimmermann der erste Ehemann war, der mit der Lungenentzündung dahingerafft hat. Ich glaube, es hat mich, wie gesagt, auf eine falsche Fährte gebracht.
Mhm.
Ja gut, aber erzähl doch erstmal, was die Leser gesagt haben, danach möchte ich mich weiter rechtfertigen.
Weißt du, was das Schlimme ist? Als du es gestern gesagt
du
hast,
wusstest
hab ich,
es.
Hat etwas in mir gesagt, das stimmt doch nicht, Andi Zenker, der hat doch danach noch gelebt, aber du hast so überzeugt geklungen, dass ich nicht getraut habe, dir zu widersprechen.
Ey, 30 Jahre, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Der hat 30 Jahre Lindenstraße gemacht, von 1990 bis 2000. 1:28, der hat mit das Licht ausgemacht. Der war in den allerletzten Folgen noch dabei. Und ich beerdige ihn als ersten AIDS-Toten. Das gibt's doch nicht.
Genau. Mann. Andi Zenker war doch der Vater von Til Schweiger, ne?
In der
Serie. Ja, ja. Pass auf, an AIDS ist Benno Zimmermann gestorben, der erste Mann von Gabi, Andi Zenker ist der zweite Mann. Das war so die knappste Mail, die wir bekommen haben. Alle anderen sind sehr ausufernd gewesen.
Verstanden.
Stefan schreibt, wahrscheinlich ist dies bereits die 548. Mail zu diesem Thema.
Ja.
Aber wer so mit seinen Kenntnissen aus der Lindenstraße prahlt, muss auch immer mit strengen Kontrollen rechnen. Ich möchte nur freundlichst darauf hinweisen, dass es sich bei dem an AIDS verstorbenen Taxifahrer nicht um Andi Zenker handelte.
Ja, ja, ja.
Das tragische Schicksal ereilte vielmehr Benno Zimmermann, den ersten Mann von Gabi. Klaus aus Oldenburg hat geschrieben, Benno Zimmermann hat kurz zuvor noch Mäxchen adoptiert und wichtig, erste Symptome hat er während der EM 88 gehabt und zeitgleich begann Hansemann seine Affäre mit Anna Ziegler.
Ja, Hansemann so. Und Taube,
das war gleichzeitig einmal. Er wünscht sich gleichzeitig mehr Franz Dribbelbauer-Content. Michael Meisel schreibt, der erste AIDS-Tote bei der Lindenstraße hieß Benno Zimmermann, gespielt von Bernd Tauber. Andi Zenker war der Lover von Gabi. Torben schreibt eine Unschärfe in ihrem Erinnerungsvermögen. Gabi Zenkers zweiter Ehemann Andi Zenker, seines Zeichens Taxifahrer in Rente, vierfacher Vater und zweifacher Großvater, erfreute sich bis zum Ende der Serie bester Gesundheit. Und dann noch eine Mail, die gar nichts mit Benno Zimmermann zu tun hat, aber die auch wichtig ist. Frank schreibt, wisst ihr eigentlich, was die größte Tragödie war bei der WM 98?
Ja.
Nicht die rote Karte für Wörns gegen die Kroaten, sondern Egon Klingen ist beim Besuch eines Spiels in Frankreich, ich glaube, er war mit Gung unterwegs, tödlich verunglückt. Der liebe Egon, immer gut gelaunt und auch stark am Glas. Er hatte sogar mal Videorekorder für einen kriminellen Angehörigen der Familie Sarikakis nach Griechenland geschmuggelt.
Konfuzius sagt, Gung,
ich glaub, der war ja auch der Allerbeste.
Ich glaube, damit ist das Thema Lindenstraße für heute jetzt auch auserzählt. Nee, stopp mal, ich muss jetzt zwei Sachen nochmal hinweisen. Dass natürlich das schlimm war für Benno Zimmermann und auch die trauernde Gabi, aber man muss sagen, der Regisseur Robert Geißendörfer hat der Familie Schildknecht viel schlimmer mitgespielt. Der hat die komplette Familie ausgerottet. Erst den Vater Franz Schildknecht, erinnerst du dich? Als Säufer, glaube ich, in der Gosse gestorben, kurz vorm Akropolis. Tanja Schildknecht war, glaube ich, die einzige Überlebende. Henny Schildknecht, auch irgendwie an irgendwas verstorben.
Woran ist eigentlich Onkel Franz gestorben? Das weißt du doch bestimmt auch, oder?
Altersschwäche.
Ach so.
Altersschwäche, glaube ich.
Hätte sich auch was anderes überlegen können.
Das Allerschönste war, glaube ich, wie Klausi Stefan Nossek das Augenlicht weggeschossen hat, weil Onkel Franz ihm das Gewehr gehalten hat.
Ja.
Das war das Allerbeste.
War Nossek nicht der Geliebte von Bertha Griese?
Nein, Stefan Nossek war der liebestolle Tennislehrer, wo Franz Schildknecht dachte, dass Tanja Schildknecht mit dem eine Affäre hat.
Ach so.
Von Bertha Griese, nein, das war der Detektiv Scholz, der immer Rehlein gesagt hat.
Ach so, ja, stimmt.
So, pass auf. Ich habe nur mal ganz geguckt, wen ich am allerwenigsten leiden konnte. Ja. Und ich habe insgesamt 5. Erstens Momo Sperling. Kannst du dich noch an den erinnern, diesen Jungen?
Dreadlocks?
Ja, genau, Dreadlocks.
Dreadlocks?
Dann Onkel Franz fand ich ganz schlimm, weil er so ein Klischee war.
Das ist der Bruder von Walze, oder? Der Bruder von Walze war das doch, oder?
Von Walze. Später sagte man Walle nicht Walze.
Aber ich bin so froh, dass ich das trotzdem wusste.
Ja, genau. So.
Ich meine ja die richtige. Okay,
erzähl weiter. Pass auf, dann habe ich Onkel Franz, weil der für mich zu sehr so ein Gauweiler-Verschnitt war, so ein alter Lanzer. Bertha Griese fand ich immer ganz, ganz schlimm.
Mhm.
Hans Beimer.
Ja.
Ich habe Hans Beimer nie leiden können. Das war für mich so ein klassischer, auch so ein freikirchlicher Pädagoge. Das gibt wieder Ärger. Und wen hatte ich als 5? Robert Engel, diesen Pseudobösewicht.
Ja.
Der war immer gar nicht so böse. Aber ich glaube, der hat Carsten Flöter mal ausgenommen.
Aber Robert Engel war doch eigentlich die Joan Collins der Lindenstraße, ne? So ein bisschen.
Ja, exakt. Und G.R. Ewing. Irgendwie so.
Pass mal auf, ihr Lieben, das klingt zwar gar nicht so, aber wir haben noch ein Fußballthema.
Echt?
Und zwar haben wir beide festgestellt, während wir den Tag über so miteinander kommuniziert haben, dass der VAR bei dieser WM wirklich überhaupt kein Nervpotenzial hat. Die Entscheidungen werden schnell getroffen, es gibt ganz wenig Fehler. Man bemerkt ihn sehr wenig und wenn man ihn bemerkt, dann nur in Situationen, wo es wirklich wichtig war, weil er was ganz Essentielles gesehen hat. Und es ist das alte Thema. Wir haben das immer mal wieder bei manchen Turnieren, dass der VAR plötzlich viel besser funktioniert hat als in der Bundesliga.
Ja, es ist natürlich immer so ein Reflex, guck mal, international kriegen die wieder alles hin, was wir nicht hinkriegen. Das ist so ein bisschen so wie der deutsche Wutbürger seit 2015, der sagt, ja, das Ausland, das marschiert vorne weg, aber wir kriegen nichts auf die Kette. Vielleicht ist es ja auch nicht so und vielleicht ist es auch eine grundsätzliche Frage. Ich stelle nur so fest, dass alles wahnsinnig schnell gegangen ist, selbst bei dem Kick gegen die Elfenbeinküste, wo ja wahnsinnig viel gemotzt wurde über den Schiedsrichter. Der hat das eigentlich gut gemacht. Also es gab kaum eine Situation, wo einfach mal rumgestanden wurde. Der hat offenbar die ganze Zeit mit dem VAR, also mit dem Toronto-Keller oder wo die da auch immer hocken, konferiert und war immer mit denen im Gespräch und konnte dann sehr, sehr schnell entscheiden. Das funktioniert halt oft in Deutschland nicht. Da ist das Gefühl, Viertelstunde Kaffeepause und dann guckt mal einer. Und das funktioniert halt nicht.
Pass mal auf, und dann ist aber was Schönes passiert. Eigentlich wollte mir Dennis Aitken schreiben, wegen der vielen Ivan Barton-Songs. Er hat mir kurz deswegen geschrieben und habe ich gesagt, ach komm, wenn ich jetzt schon mit Dennis Aitken schreibe, frage ich ihn nochmal, wie das kommt, seiner Meinung nach, dass das bei der WM viel besser funktioniert als als in der Liga. Und er hat folgende Theorie.
Also so ein Turnier ist halt was Eigenständiges, ne? Also sind halt der Vergleich zu einem Bundesliga-Saison. Die Spieler verhalten sich anders. Das heißt, die wissen, dass sie da, ja, wenn sie sich da entsprechend verhalten, auch die Spiele verpassen würden. Es ist zwar auch emotional etc., aber es ist dann doch was anderes einfach. Und da ist es immer schwierig, so eine WM direkt, auch die Art, wie die Schiedsrichter die Spiele leiten, direkt mit dem Tagesgeschäft Bundesliga zu vergleichen. Also in so einem Turnier, wenn da so Kapitänsregelung eingeführt wird, dann verhalten die sich teilweise eben anders wie im Tagesgeschäft Bundesliga. Das ist zumindest das, was wir da jahrelang immer gesehen haben.
Ja, also auf jeden Fall, es wäre wirklich die Sache wert, das mal durchzudiskutieren und zu versuchen, es in der Bundesliga ein bisschen auf das Niveau zu bekommen, wie bei der WM, und auf ein bisschen auch diese Unaufgeregtheit, die man bei der WM spürt im Zusammenhang mit dem VAR. Weil es gibt kaum Kontroversen und das ist eigentlich dem Fußball sehr zuträglich.
Ja, finde ich auch. Das könnte Schule machen und möglicherweise auch nochmal als Lehrvideo für die deutschen Referees und für den DFB gelten. Mein Lieber, es ist ja schön, dass du mit Dennis Aitekin auch nochmal über deine musikalischen Gehversuche, die ja nun wirklich auch für Furore gesorgt haben und für große Freude bei uns in der Hörer- und Leserschaft. Und ganz zum Schluss gab es dann eben noch eine Zuschrift, dass bitteschön doch auch nochmal eine Ska-Punk-Variante folgen sollte. Das hat mich ein bisschen, wir haben ja vor ein paar Tagen auch mal über Guido Schröter geredet, den wunderbaren St. Pauli-Karikaturisten, der mit seinen Knollnasen auch immer ganz wunderbare Comics macht. Und da fühlte ich mich ein bisschen dran erinnert, dass er einmal einen Comic hatte, schon 25 Jahre her, und er spielte in einer St. Pauli-Kneipe. Und eine dieser wunderbaren Bildchen war nur, weil es so wunderbar auf diese Szene passt, was er denn für Musik hier spielen würde, wurde der Kneipenwirt gefragt. Und dann sagte der, ja, wir haben alles. Wir haben Volks-Ska mit Punk-Einflüssen, Ska-Punk mit Folk-Einflüssen und Punk-Folk mit Ska-Einflüssen. Ich glaube, deine letzte Version, die wir jetzt vielleicht auch zum Ausklapp dieser wunderbaren Veranstaltung heute nochmal hören, die geht in die Richtung, ne? Ska-Punk mit Folk-Einflüssen.
Ja, ein Instagram-User namens Rückpass mit RYG vorne hat geschrieben, also alles toll, aber er wünscht sich unbedingt eine Ska-Punk-Version. Es ist weniger Punk, es ist mehr so gute Laune Ska, aber Ivan Barton kann auch das. After review! Number 10 Paraguay! Covered his mouth! The decision is a red card! Hukataka! Hukataka! Do it, Ivan Barton! Go and show us your red card! Yee-haw! Let's do it again! So, und ich möchte bitte nochmal, weil du Guido Schröter wieder erwähnt hast, herzliche Grüße, nochmal mein Lieblingscartoon von ihm wiedergeben. Ist natürlich völlig behämmert, einen Cartoon zu erzählen in einem Podcast, aber der ist so lustig. Und zwar ist das während der WM 2006 erschienen, während des Sommermärchens. Du siehst Jürgen Klinsmann und Jogi Löw an der Seitenlinie stehen und sie rufen Odonkor eine Anweisung zu. Und dann gucken sie sich betreten an und dann sagt einer von beiden, nein Odonkor, nicht hergucken. Und der nächste sagt, nicht herkommen. Und dann siehst du im letzten Bild, siehst du Odonkor, wie er so halb so groß vor den beiden steht und sie so anguckt, erwartungsfroh. Und beide sind sauer, weil er sich völlig hat ablenken lassen durch diesen Reinruf und ist also sofort angelaufen gekommen. Ist, wenn man es erzählt, nicht ganz so lustig, wie wenn man es sieht, gebe ich zu.
Muss man dabei gewesen sein.
Ja, muss man dabei gewesen sein. Gut, wir sind fast am Ende. Ich möchte noch nicht verhehlen, dass Michael und Susan Bastian dich nach Brookville einladen zum Übernachten, wenn Deutschland in Boston spielt, nächsten Montag. Du wolltest dir das, glaube ich, durch den Kopf gehen lassen. Doris fragt, wir haben ganz viele Mails heute. Doris fragt, warum die Zeit während der Trinkpause eigentlich nicht einfach angehalten wird, statt sie nachzuspielen. Ich glaube, das liegt daran, dass gar keine Zeit angehalten wird, ne? Das ist
exakt
aber
so.
Keine Unterbrechung.
Ja, exakt. Ja. Niemals.
Gut, und dann fragt sie, aber ich glaube, die Antwort haben wir heute geliefert, warum unser Podcast als anstößig eingestuft wird in manchen Podcast-Plattformen.
Ach. Okay. Ist ja Quatsch.
Haben wir geklärt.
Nur weil wir ein bisschen schwaffeln.
Aber und das ist jetzt nicht abgesprochen, Philipp, aber ich möchte bitte noch in eigener Sache nochmal sagen, mir macht das wahnsinnig Spaß diese Tage. Also wir kriegen erstens unheimlich viele nette Mails. Wir haben noch nie so viele tolle Reaktionen bekommen, richtig liebenswürdig. Und es macht mir auch jeden Tag Spaß, mit dir zu reden und immer zu überlegen, okay, was können wir heute bequatschen? Und es ist zwar so eine gewisse Routine, dass wir uns immer nachts hier treffen, aber es ist echt, ich habe heute hier gedacht, ich bin hier so am Pool vorbeigelaufen und gedacht, ey, was für ein schönes Leben. Du denkst die ganze Zeit über Fußball nach, du sprichst jeden Tag mit Philipp, wir machen jeden Tag einen Podcast und irgendwie ist das alles so ein großes Glück.
Und ohne mir eine goldene Kniescheibe zu holen, bei dir gebe ich das mal vollumfänglich zurück. Ich kann es auch nicht schöner formulieren und rufe deswegen einfach nur über 8500 Kilometer Entfernung in deine türkische Wellnessoase. Merhaba.
Und wo wir aber gerade noch dabei sind, Henny müssen wir auch unbedingt noch grüßen. Henny Koch ist die Producerin, die unsere Sachen immer zusammenbaut. Also die kriegt das ganze Chaos von uns immer nachts rüber geschickt und muss sich dann dran setzen mit kühlem Kopf und das Ganze zusammenbauen in die Form, die ihr alle kennt. Also Henny ist die dritte im Bunde, macht das ganz fantastisch.
Merhaba, Henny.
Ein bisschen gefühlslustig jetzt das Ende.
Ihr Lieben, bis morgen. Merhaba.
Danke euch. Merhaba.
Dankeschön.
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 Bitteschön, Patrick.
Danke.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke, danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitte schön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen. Ja,
vielen herzliches Dank.
Danke, bitte.
Bitte, danke.
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön, dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das hat Spaß gemacht.